heutige Podcast wird euch präsentiert von meinem Sponsor Norsan. Norsan kümmert sich um hochwertige Öle, ist dabei nachhaltig unterwegs, gerade im Bereich Fischfang und hat vor allen Dingen ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, obwohl die Produkte gut geprüft werden und auch obwohl die Schwermetall gereinigt sind. Ja, ich beziehe da manchmal Olivenöl, aber im Wesentlichen hole ich mir dort mein Omega-3-Öl und ganz explizit mit hohem EPA- und DHA-Anteil. Das bekommt ihr sehr gut über beispielsweise das Produkt von Norsan Omega 3 Arctis. Das hat tatsächlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis runtergebrochen auf EPA- und DHA-Wert, zumindest von den Firmen, die ich vertraue. Er ist sehr, 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 sehr günstig. Im Übrigen auch das vegane Öl, was ich tatsächlich aktuell nehme. Sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, weil ihr da auch einfach nochmal weniger braucht. Da müsst ihr keinen Esslöffel konsumieren, sondern tendenziell eher einen Teelöffel, um ungefähr so auf eine eure 1,5 bis 2,0 Gramm EPA und DHA zu gelangen. Warum solltet ihr das überhaupt machen? Gut für Gehirngesundheit, gut für Herzgesundheit, ja, um vielleicht nochmal einen Weg vorauszuspringen. Euer Gehirn besteht zu großen Teilen auch aus diesem DHA. Und ihr könntet natürlich sagen, ihr esst jetzt jeden Tag Fisch oder jeden Tag Algen. Hand aufs Herz, machen die meisten nicht, mich inklusive. Und deswegen gehe ich da auf Nummer sicher und supplementiere gerne mit Norsan. Wie immer, wenn ich einen Sponsor habe, versuche ich auch noch mal ein bisschen was für euch rauszuholen. Wenn ihr Norsan das erste Mal probiert, dann bekommt ihr mit dem Code MYBODYMIND15 noch mal auf die ohnehin schon recht günstigen Produkte noch mal 15% on top. Es lohnt sich also da auch bei der ersten Bestellung vielleicht ein, zwei Produkte noch mal mehr in den Warenkorb zu packen, um das Ganze mal auszuprobieren und mal zu gucken, wie schmeckt euch das, wie fühlt sich das für euch an, ist das gut in euren Leben oder in euren Alltag zu implementieren. Und ja, da könnt ihr mich, mein Podcast und natürlich auch eure Gesundheit und meinen Sponsor supporten mit dem Code MYBODYMIND15 und dem Link, den ich euch nochmal in die Podcast-Episode packe, 15% auf die erste Bestellung sparen und viel Spaß dabei. Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, eurem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit meiner lieben und wertgeschätzten Kollegin Tina Tantschek, die ihr vor 2 Wochen schon habt hören dürfen, weil sie ja selbst ihren ersten Podcast für uns aufgenommen hat. Meiner Wenigkeit Dominik Barko. Tina, wie hat sich's vor 2 Wochen angefühlt?
Erstmal Doberdan. Wenn du Moin Moin sagst, muss ich auch bei meinem Claim bleiben, als slowenische Schwäbin. Es war ganz toll. Also, dass ich jetzt hier in My Body, mein Team meine beiden Berufe einbringen darf, ja, du siehst es an meinem strahlenden Gesicht. Es war wundervoll. Lela hat, das kann ich vielleicht hier kurz sagen, auch nochmal Feedgebackt, ja. Rede gutes Deutsch gerade. dass es ihr total Spaß gemacht hat und dass sie sich total wohl bei uns gefühlt hat. Von daher, ja, ich freue mich auf viele neue spannende Interviews und vor allem freue ich mich heute auf den Podcast mit dir.
Ich freue mich auch sowohl auf das eine als auch auf das andere. Und ich habe tatsächlich zum heutigen Zeitpunkt, jetzt wo wir es aufnehmen, mir den Podcast angehört. Das ist auch ungewohnt, aus meinem eigenen Podcast ein Podcast-Interview zu hören, was ich gar nicht kannte bis dato. Also es ist auch spannend. Also auch für mich Neuland, hat mir aber sehr gut gefallen. Dass wir uns jetzt zu viel Honig ums Maul schmieren. Gut. Denn wir wollen ja heute tatsächlich auch ein schönes Thema uns einem schönen Thema annehmen. Dem Thema Resilienz. Oder? Habe ich genau. Schon verraten? Oh nein.
Du hast es schon verraten, okay. Nicht schlimm. Jetzt sag den Begriff nochmal, damit es jeder gehört hat, verstanden hat.
Okay, das Thema Resilienz. Ich glaube, Resilienz kann man aus verschiedenen Gesichtspunkten beleuchten. Wahrscheinlich den meisten so bekannt als, wie stressresilient bin ich? Vielleicht auch, wie bin ich körperlich resilient? Aber ich glaube schon, deinem Schmunzeln zu entnehmen, dass wir da einiges heute bekommen werden aus dieser Resilienzkiste. Bin mal gespannt.
Genau. Ich stelle mal die Hypothese und die Frage in den Raum. Resilienz, ist das, also auf die Definition gehen wir ja gleich ein, das ist ja landläufig unter meinen ganzen Kollegen, Psychologen, Coaches, Trainern, von vielen ein Begriff, den sie sich anschauen, die Widerstandsfähigkeit gegenüber den Herausforderungen des Lebens oder auch als Immunsystem beschrieben, mit dem wir unsere Psyche stark machen, um eben ja die Herausforderungen, die das Leben an uns stellt, zu meistern. Die erste Frage, ist Widerstandsfähigkeit der richtige Begriff? Werden wir uns heute anschauen, mit dir zusammen. Und der zweite Begriff, macht es Sinn, über diesen Begriff zu sprechen? Betonung auf sprechen, in Workshops, in Vorträgen und so weiter. Darum soll es heute gehen. Und ich habe dir heute eine kleine Geschichte mitgebracht zum Einstieg. Und zwar, die ist wahr und die passt ganz wunderbar zum Thema der Resilienz. Und ich muss es jetzt kurz ablesen, weil ich bin nicht so gut im Geschichten erzählen. Und zwar, es war der 13. Oktober 1972 und beim ein oder bei der anderen schnackelt es vielleicht schon. Ein Flugzeug stürzt in den Anden ab. Die 16 Überlebenden schaffen es nur durch Kannibalismus am Leben zu bleiben. Das war so, das Flugzeug bricht auseinander, es bleibt auf einem Gletscher liegen, viele sterben sofort und die Außentemperatur liegt bei minus 30 Grad. Die Überlebenden hoffen zunächst auf Rettung, doch im Transistorradio, das sie an Bord gefunden haben, hören sie nach 10 Tagen die schlechte Nachricht, dass die Suche eingestellt wurde. Die Behörden halten sie für tot. Die Überlebenden können das Wrack als Rückzugsort nutzen. Gegen die Kälte haben sie sich aus den Flugzeugsitzen Ponchos geschneidert, doch gegen den Hunger haben sie kein Rezept. Die Vorräte, Schokolade und Wein, sind bald aufgebraucht und es bleibt nur noch eine Möglichkeit. Sie ernähren sich vom Fleisch ihrer Kameraden. Das heißt Mutter, Schwester, Best Buddy im Trainingsteam. Sie sagen anschließend, wir aßen nicht, um satt zu werden, wir aßen, um zu überleben. Nach mehr als 60 Tagen machen sich zwei der Männer auf den Weg ins Tal, um Hilfe zu holen. Und nach 10 Tagen treffen sie auf einen chilenischen Hirten. Am 20.12., kurz vor Weihnachten, fliegen Hubschrauber die Überlebenden aus. Die Rettung geht als Wunder der Anden um die Welt und mit ihr diese eine Frage, wie haben es diese Männer nur geschafft, zu überleben? Und das ist eine wahre Geschichte. Man kann es googeln unter Das Wunder der Anden. Und es gibt auch einen ganz tollen Film dazu, ein Buch, Die Schneegesellschaft. Gerne mal anschauen. Und das möchte ich als Rahmen nutzen dafür, wie schafft man es, so eine Situation zu überleben? Also diese Menschen, diese Gruppe mussten ja genau diese Fähigkeiten entwickeln, um so eine Tortur, möchte ich fast schon sagen, zu überleben. Und ich liebe es ja, etwas erfahrbar zu machen. Und du hast ja den Podcast mit Lela angehört zum Thema Angst. Und da haben wir ja auch schon ganz viel erfahren und gespürt. Machst du eine ganz kleine Übung mit mir zum Einstieg?
Total gerne, ja.
Genau. Und zwar, du stellst dich mal auf ein Bein oder bei dir möchte ich mal die Herausforderung erhöhen, weil du bist ja fit. Du stellst dich mal, okay, dann stell dich mal wirklich nur auf ein Bein und wenn du jetzt hier die Balance halten musst, wie fühlt sich das an? Also du musst ja, erzähl mal.
Also gerade ein bisschen kippliger natürlich, aber dadurch, dass ich eigentlich trainiert bin, geht das für den jetzigen Moment, aber es wird nach einer gewissen Zeit schwierig. Also jetzt merke ich schon, die Fußmuskulatur ist da ein bisschen kipplig, ein bisschen unsicherer.
Unsicher, okay. Das heißt, du musst diese Unsicherheit ja irgendwie ausgleichen. Wir erhöhen mal den Schwierigkeitsgrad. Du gehst mal auch noch auf die Zehenspitzen einbeinig. Aha, jetzt sehe ich es an deiner Reaktion. Was musst du gerade machen?
Ich muss ausbalancieren, austangieren. Ich muss gucken, dass ich nicht umfalle. Ja? Okay. Ich muss die Mitte finden.
Und wie fühlt sich das an? Beschreib das mal. Ist das was, musst du spannen? Musst du flexibel sein? Musst du Balance finden? Hat das was mit Widerstand zu tun?
Ich muss Balance finden. Ich muss die Kraft halten können. Und ich suche den Sweet Spot. Also wo es für mich am einfachsten ist.
Okay, das reicht mir eigentlich schon, weil wir dürfen uns mal wieder hinstellen. Also diejenigen, die uns im Video sehen, haben es ja gesehen, du bist ja hin und her gependelt. Und ich übrigens auch, ich habe mitgemacht. Und ich finde, diese Übung ist ein super Tool, um mal so ein bisschen Gefühl für Resilienz zu bekommen. Ich finde, hier wird doch schon klar, du musst doch hier nicht in den Widerstand zu etwas gehen, sondern du musst ja eigentlich so ein Stück weit mit deinem Körper agieren, mit dem Flow. Du musst eben dieses Hin und Her immer wieder austarieren. Du musst den Sweet Spot finden. Und das finde ich, dieses Gefühl beschreibt doch viel mehr, worum es bei Resilienz geht. Also das ist mal gleich die erste These, die ich aufstellen möchte. Und ja, warum interessiert es uns alle so sehr? Wie können wir denn jetzt besser das Leben oder diese ganzen Herausforderungen meistern? Und bevor wir gesagt haben, dass wir diesen Podcast aufnehmen, habe ich dir ja gesagt, ja, es gibt da so ein 7-Säulen-Modell, habe ich dir im Vorgespräch erzählt und habe gesagt, und ich mag mir das schon gar nicht anschauen, weil mir das so auf den Keks geht. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Modelle. Und ich habe dir heute eins mal mitgebracht und ich würde gerne mit dir das jetzt mal durchgehen, weil das ist ein Modell. von einer Psychologin, die versucht hat, genau diese Kernelemente mal herauszufiltern, wie wir eigentlich resilient werden. So, und die möchte ich dir jetzt erstmal vorstellen, ohne sie irgendwie mit dir zu diskutieren. Es geht los mit 3 inneren Haltungen, beziehungsweise 4. Und daraus ergeben sich dann 3 Tugenden, sage ich jetzt mal, die wir dann ganz praktisch trainieren können. So. Und zwar die erste ist das Thema der Akzeptanz. Und alle, die bei uns im My Body Mind Coaching sind, die schnackeln jetzt bestimmt schon mit den Ohren, weil die wissen aus meinen Mindset Calls, dass ich das Thema Akzeptanz ganz oft bringe, weil es sehr oft missverstanden wird und so, so wichtig ist. Was verstehst du denn unter Akzeptanz? Wenn dir jemand sagt, ja, lieber Dominik, das musst du jetzt erstmal akzeptieren. Was bedeutet das denn für dich?
Für mich persönlich ist inzwischen ganz gut, weil das ein großes Learning von mir 2023 war, was mir einen riesigen, riesigen Mehrwert gegeben hat, zu sagen, ich nehme die Situation so an, wie sie jetzt ist, und versuche dann aber nicht zu sagen, okay, jetzt kann ich nichts machen, sondern ich versuche, das Beste aus der Situation zu machen. Das ist nämlich eine Sache, die aus meiner Perspektive häufig mit Akzeptanz falsch verstanden wird. Früher bin ich nämlich immer in Widerstand gegangen. Du musst jetzt akzeptieren, dass du Schmerzen hast. Als ehemaliger Schmerzpatient kriegt man das ja dann doch irgendwo mal gehört. Oder man redet sich das dann selbst ein. Und dann habe ich gesagt, nein, das geht nicht. Ich muss diese Schmerzen ja loswerden. Hat aber nicht dazu geführt, dass es besser wurde, sondern eigentlich nur schlechter. Bis ich dann irgendwann begriffen habe, ich muss akzeptieren, um auch loslassen zu können. Das ist immer meine Perspektive dieses Akzeptanzthemas, wenn ich etwas festhalte und die ganze Zeit dran denke, es ist doch ganz klar, dass es nicht weggeht. Alles, was ich festhalte, bleibt bei mir. Das heißt, ich muss es akzeptieren, was sehr schwierig ist, um es loszulassen, um dann aber vielleicht auch klaren Kopfes zu sagen, wie kriege ich das Problem in den Griff? Ja. Auch wenn das kontrovers klingen mag.
Ja. Nee, super. Also das deckt sich sehr mit meiner Definition, was ich glaube, was auch noch der springende Punkt ist, weil du ja gesagt hast, du bist im Widerstand dagegen gewesen. Akzeptieren bedeutet nicht kampflos hinnehmen. Das ist meine Erfahrung, dass Menschen mit dem Wörtchen akzeptieren verbinden. Es wird erwartet, dass ich mich in eine Situation füge, dass ich kampflos, um mal so dieses martialische Bild zu nehmen, aufgebe. Das bedeutet es nicht. Und ich bin genau an dem Punkt wie du ganz oft, dass ich an der Stelle stehe, ja, wie kann ich denn jetzt dieses Akzeptieren irgendwie habhaft machen? Und mal wieder, ich habe jetzt keinen Stift, aber wir sind ja sowieso im Audio-Format unterwegs. Stell dir vor, ich hätte einen Stift in meiner Handfläche und ich möchte diesen Stift greifen oder hochheben. Was ist da der erste Schritt? Ich habe es gerade schon verraten. Das ist so banal, ich habe es gerade schon selber gesagt. Also nehmen wir an, der Stift liegt hier auf meiner Handfläche und jemand soll den Stift hochheben, dann muss er ihn eben greifen. Also dieser Punkt, ich greife etwas, das ist akzeptieren. Das heißt einfach erstmal nur den Schmerz zum Beispiel bei einem Schmerzpatienten, erstmal ihn überhaupt sehen zu können, weil das ist, glaube ich, auch deine Erfahrung oder generell, die wir im Team haben. Viele Schmerzpatienten können ja oftmals gar nicht genau benennen, wo sie den Schmerz haben, weil sie gar nicht richtig hinschauen, weil sie eben gar nicht akzeptieren, dass er da ist, weil sie immer sofort im Widerstand sind. Und deswegen, sie können das nicht greifen. Also akzeptieren heißt nicht hinnehmen, sondern heißt einfach innerlich sich bereit machen, ich guck mal, was da überhaupt ist. Und danach kann ich es loslassen. Ganz wichtig. Also das ist die erste Tugend für Akzeptieren. Und ich finde, bei diesem Akzeptieren gehört auch immer dazu dieses ganz große Thema von Achtsamkeit. Ich weiß, das ist auch für viele so ganz schwer zu haben. Deswegen legen wir da ja auch bei uns im Coaching den Fokus so stark darauf, in den verschiedensten Übungen genau diese Tugend zu trainieren. Weil gerade in unserer westlichen Welt, wir versuchen ja alles so mit unseren Gedanken zu steuern. Wir glauben immer, wenn ich es verstehe, dann kann ich es lösen. Aber es gibt einen Bereich in unserem Leben, der hat einfach nur mit Wahrnehmen zu tun. Und ich weiß, du bist da super trainiert, aber ich glaube, du wirst da bestimmt das bestätigen. Ganz oft im Coaching stehen Menschen vor einem großen Fragezeichen. Gerade für uns in Europa, wir müssen eigentlich nur fühlen, wir müssen nur wahrnehmen und allein dadurch kann sich schon ganz viel verändern. Aber wie soll sich denn etwas verändern, wenn ich gar nicht erstmal erfasse, was eigentlich ist?
Macht eigentlich Sinn. Da sind wir wieder bei diesem, was du vormeintest, dieses greifbar machen, hinschauen, akzeptieren und auch akzeptieren, dass Kontrolle in vielen Teilen auch einfach eine Illusion ist. Ja, auch wenn ich es nicht messen kann und einfach sage, ich muss es kontrollieren können. Ich muss doch genau diese eine Ursache finden, warum ich jetzt die Probleme habe. Und dann mit vielen Leuten arbeiten wir einfach auch wirklich nur daran zu sagen, entspann dich. Es ist jetzt, wie es ist. Es wird nicht besser, wenn du den ganzen Tag die Platte drüber machst. Komm, lass uns erstmal gucken, dass wir diesen Modus erreichen. Und dann fühlt es sich ja schon viel leichter an. Dann ist vielleicht nicht das Problem verschwunden, aber dir wird schon mal eine Art Ballast auch von den Schultern genommen und zack. Auf einmal ist bei vielen schon, dass sie sagen, hey, das fühlt sich schon um 10, 20, 30% besser an. Ich habe doch gar nichts gemacht. Doch, ja. Du hast schon was gemacht. Du hast es akzeptiert und losgelassen.
Ja. Noch ein vielleicht ganz plastisches Beispiel. Ich finde es gerade ganz wichtig, dass wir es nochmal deutlich machen. Viele Menschen wollen ja abnehmen und glauben dann, eine Diät machen zu müssen. Und ich hoffe, dass sie dann in einer nachhaltigen Ernährungsumstellung sind und nicht einfach nur in einer blödsinnigen Diät. Und dass sie dann vielleicht von einem Coach, von einem Therapeuten, von einem Psychologen, von wem auch immer hören, du musst erstmal dein Gewicht oder dein Ernährungsverhalten akzeptieren. Da spreche ich aus eigener Erfahrung, weil ich durfte mal in einer Diabetesklinik genauso eine Gruppe von Menschen coachen. Und natürlich habe ich, das waren nur Frauen, dann habe ich den Frauen gesagt, ihr müsst erstmal akzeptieren, dass ihr die 20, 30 Kilo Übergewicht habt. Und die haben mich angeschaut, als ob ich sie eben erschlagen möchte, weil sie eben genau dieses Missverständnis hatten. Ja, wie, wir sollen jetzt hinnehmen, dass wir 30 Kilo zu viel haben. Und dann habe ich genau das mit ihnen erarbeitet, weil worum ging es hier jetzt beim Akzeptieren? Indem sie ihr Gewicht akzeptieren, indem sie ihr Ernährungsverhalten erstmal akzeptiert haben, konnten wir überhaupt erstmal hinschauen, ja, wie ernährst du dich denn eigentlich den ganzen Tag? Weil natürlich habe ich da Sätze gehört von, ich esse ja nichts. Ich mache doch alles richtig, ich verstehe gar nicht, warum ich übergewichtig bin. Und dann haben wir angefangen hinzuschauen durch den Prozess des Akzeptierens und dann wurde vielen, das mag sich jetzt banal anhören, aber das ist immer wieder dasselbe Phänomen. Ein Beispiel, einer hat mir gesagt, ja, ich trinke doch ganz wenig Cola Light. Also ich oute mich, ich bin gegen Süßstoffe und ich glaube, das ist für Diabetiker, auch wenn es keine Insulinausschüttung auf dem Papier macht, ich denke, dass es nicht der richtige Ansatz ist. Das ist meine Meinung. Und dann sagte diese Frau, ich trinke doch ganz wenig Cola Light. Dann habe ich sie mal Protokoll führen lassen. Wie viel Cola Light trinkst du denn so am Tag? Was glaubst du, was hat sie mir in der darauffolgenden Woche bestätigt?
Ja, so wie du es jetzt framest, wahrscheinlich 2 Liter oder sowas.
Ganz genau. Und 2 Liter Cola Light am Tag, das wird mir keiner erzählen, dass das gesund ist. So, und das ging erst durch diesen Prozess des Akzeptierens, weil ich schaue ja erstmal hin, was ist. Und da gibt es so viele Beispiele. Das ist die Voraussetzung. Also, der erste große Schritt, wir müssen erstmal schauen, was ist. Wir müssen uns dafür innerlich vorbereiten. Und das ist schon gerade für uns Kopfmenschen, die wir im Westen so zahlreich versammelt sind, oftmals sehr schwierig. So. Mhm. Der zweite ganz wichtige Schritt ist Verbindung oder Verbundenheit. Was meine ich damit? Wir müssen immer wieder in Kontakt mit uns selbst kommen. Und wir müssen auch immer wieder Verbindung zu unserer Außenwelt schaffen. Wenn ich etwas in mir wahrgenommen habe, ach scheiße, der Schmerz ist in meinem Kopf, dann darf ich mich nicht von diesem Schmerz trennen oder dem Schmerz in meinem Rücken oder was auch immer man da gerade an sich beobachtet, sondern ich muss bei mir bleiben, ich muss bei meinem Körper bleiben. So viele von uns träumen von Selbstliebe und wünschen sich das. Aber wenn ich sie frage, ja, hast du denn Kontakt zu dir, zu deinem Körper? Ja, nee, den lehne ich ja nur ab. Ja, wie soll das denn funktionieren? Wie soll das denn funktionieren? Das heißt, wir dürfen trainieren, in Verbindung mit uns selbst zu bleiben. Und ich meine, Resilienz ist ja immer bei dem Stressthema verhaftet. Das erzähle ich nichts Neues. Das größte Vorbeugemittel, um diese Anforderungen des Lebens besser zu meistern, ist natürlich Freundschaften, Familie, Verbindung zu anderen Menschen. Wir sind Herdenwesen. Wir haben immer in der Gruppe überlebt. Braucht man sich nur anschauen, der Ur-Ur-Mensch, der ist nicht alleine durch die Steppe gezogen. In meinem Coaching, unsere My Body Mindler Wissens, da habe ich so ein schönes Foto, wo die alle am Lagerfeuer sitzen und ihre Beeren und ihr Fleisch fressen. Das war in der Gruppe und wir brauchen diese Verbindung. Und das dürfen wir auch trainieren, um resilient zu sein. Das ist, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit. Ich meine, wir leben in einer digitalen Welt, Vereinsamung, ja. So viele Schwierigkeiten, die wir haben, resultieren daraus, dass wir nicht in Verbindung sind zu uns selbst und zu unserer Umwelt. Zweite große Tugend. Mhm. Und dann gibt's noch, jetzt wird differenziert, 3 oder die nächsten beiden, die fasse ich aber gerne zusammen. Also wenn ich das mal geschafft habe, dass ich wahrnehme, was ist, wenn ich in Verbindung bin, dann kann ich in die Aktion treten. Erstens Lösungsorientierung. Also, was weiß ich? Ich habe festgestellt, da ist dieser Schmerz im Rücken und ich fühle den jetzt mal richtig und ich bleibe in Verbindung zu mir. Und ich kommuniziere das dann im My-Body-Mind-Team, dem Dominik Czerny und dem Dominik Barko und der Katharina und ich weiß nicht wem noch. Wenn ich das mal spüre und in Verbindung bin mit mir und dem Team, My-Body-Mind, ich bringe jetzt so ein Beispiel, ja, dann können wir anfangen, Lösungen zu entwickeln. Dann kann es bedeuten, ja gut, ich fange mal an, Mobility-Training anzufangen. Ich fange mal an, Physio zu nehmen. Ich fange mal an, in meinem Alltag Dinge zu ändern. Dritter großer wichtiger Schritt. Und der vierte ist dann, ich habe gesunden Optimismus. Also ich, ja, damit meine ich jetzt nicht, die Welt rosarot zu sehen. Also sprich, in einem Tag ist der Schmerz weg. Aber ich halt habe die Haltung von, da ist eine Besserung möglich.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist eine Entscheidung.
Ja.
Ich glaube, es ist wichtig auch, wie wir denken und wie der Körper auch darauf reagiert. Ja, wir haben letzte Woche hatte ich mit Margot Kindermann darüber gesprochen. Und ich meine, ich wusste es vorher schon, ich weiß nicht, ob du Dr. Joe Dispenza kennst, der beschreibt das ja auch sehr, sehr plakativ und vielleicht auch typisch amerikanisiert. Aber dennoch fand ich so die Idee nicht schlecht zu sagen, wenn ich im Körper etwas suggeriere, visualisiere, dass er es eigentlich gar nicht so super krass von der Realität unterscheiden kann. Und wenn ich den Körper auf, sag mal, etwas Positives hinframe, dass alle Zellen sich darauf vorbereiten. Das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt und ich bin auch kein Biochemiker. Aber ergibt für mich nur Sinn, dass wenn ich den ganzen Tag in Angst lebe oder in Negativität, dass der Körper sich dann eher auch auf, also auch körperliche Symptome darauf einstellen wird, verkrampfen wird, ängstlich ist, Sekundärfunktion über das Nervensystem runterreguliert und dann im Gegenzug bei positiver Suggestion das Ganze halt auch umkehren kann. Also in Energie geht, sagt, hey, da brauche ich was, da gebe ich dir auch Ressourcen frei. Das ist doch irgendwo, ich glaube, unabhängig, was die Studienlage und Co. sagt, ich glaube, selbst die unterstützt uns da sehr stark. Das kennen wir so aus dem Gratitude- und Dankbarkeitspraxen. Dann ist es doch einfach nur was absolut Logisches. Ja, und ich sag ganz gerne auch, wenn wir das jetzt auf den Körper beziehen, die Form folgt dem Geist. Also ich muss erstmal irgendwas quasi suggerieren, dass das auch mir vornehmen. Und wenn ich dann fit im Kopf bin, dann bin ich auch in der Lage, das umzusetzen. Und irgendwann wird es dann halt auch Realität. Natürlich auch nur, ne, du sagst ja gesunder Optimismus, auch wenn es gesund ist. Ne? Also wenn ich sage, ich bin 82, ich kann keinen Stift vom Boden aufheben und ich will in Spagat, dann würde ich sagen, ja, kannst du so optimistisch sein, wie du willst, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Aber sich da Step by Step an Dinge ranzutasten, ist durchaus möglich. Und da braucht man aber natürlich auch ein positives Mindset.
Aber ich glaube, wenn wir da ein bisschen suchen würden, würden wir wahrscheinlich auch einen 82-Jährigen finden, der vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt den Stift nicht hochheben konnte und dann tatsächlich in den Spagat kommt. Du hast mir nämlich ein sehr gutes Stichwort gegeben, worauf ich nämlich auch eingehen wollte. Diesen gesunden Optimismus, den kann man natürlich, wenn man da mal ein Tool sucht, über Dankbarkeit üben. Und darauf sind wir, ich komme halt so oft auf unsere Gruppe zu sprechen, aber gut, wir sind ja auch schön in unserem Podcast. Wir coachen ja unsere Teilnehmer dahingehend, bei der Dankbarkeit nicht unbedingt immer zu nehmen, also man kann es als Einstieg nehmen, ich bin dankbar, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, ich bin dankbar, dass ich einen tollen Job habe, ich bin dankbar, dass ich in einem schönen Bett schlafe. Also das sind ja alles, ich habe gerade Dinge im Außen genannt. Aber diese Dinge im Außen können mir ja weggenommen werden. Und diese Dinge im Außen, sagt ja schon das Wörtchen Außen, können wir nicht kontrollieren. Das hast du schon auch als ganz tollen Input gegeben, dass die Welt kontrollierbar ist, ist eine Illusion. Und ein ganz wichtiges Wort, was man ja auch immer wieder im Coaching hört, ist, wir müssen Eigenverantwortung übernehmen. Und warum bringe ich das jetzt mit im Zusammenhang mit der Dankbarkeit? Ich habe zum Beispiel meine Dankbarkeitsroutine dahingehend umgestellt, dass ich versuche zu formulieren, wofür bin ich dankbar in meinem Inneren? Also ein Beispiel wäre, ich hatte eine schwierige Situation am Arbeitsplatz, vielleicht eine Art, ich sag nicht Konflikt, Meinungsverschiedenheit mit einem Kollegen. Dann kann ich zum Beispiel sagen, ich bin dankbar, dass ich gelassen geblieben bin. Ich bin dankbar, dass ich trotzdem wertschätzend kommuniziert habe. Ich bin dankbar, dass ich trotzdem respektvoll geblieben bin. Ich bin dankbar, dass ich meine Emotionen gut loslassen konnte. Merkst du, was da der Unterschied ist? Also ich fange an, meinen inneren Garten zu füttern. Weil ich glaube, das ist das, was uns, das kann uns keiner nehmen. In jeder Situation Also es ist sehr schwierig. Ich sage nicht, dass es einfach ist, aber das ist das, wo wir wirklich den Anker drauf setzen können. Mhm. Das heißt, fang an, Dankbarkeit zu praktizieren, aber versuch's vielleicht auf Dinge zu beziehen, wo hast du in dir gut agiert, wo hast du gut mit dir für dich selbst gesorgt.
Oh, das finde ich richtig schön. Ich hatte neulich das Buch von Viktor Frankl gelesen, der war ja KZ-Häftling und der ist ja tatsächlich da prädestiniert für, dass er gesagt hat, die Situation im Außen ist scheiße und man kann mir hier antun, was ich will. Und das war ja wirklich menschenverachtend. Also das ist so, Schlimmeres kann man sich ja nicht vorstellen. Und er ist trotzdem in gewisser Hinsicht nicht kollabiert, weil er da ein Experiment draus gemacht hat für sich selbst und gesagt hat, meine Würde kann mir keiner nehmen, meine Gedanken, die sind unantastbar. Ja, die Gedanken sind frei, da gibt es auch ein schönes Lied von. Ja, und das finde ich eigentlich schön. Das klaue ich dir. Es ist ja nicht patentierbar. weil ich mache tatsächlich auch meine Dankbarkeitspraxen und ich habe gerade mal überlegt, bei mir ist es doch recht häufig Sachen, die im Außen sind. Immer mal wieder auch Sachen, die im Innen sind. Also hey, du bist heute cool geblieben oder wow, da hättest du früher anders reagiert. Das ist eine gute Sache. Aber doch im Wesentlichen im Außen geprägt. Das probiere ich mal die nächsten Tage.
Ja. Cool. Die Leute, die im Video zugeschaut haben, ich musste wieder so schminzeln, weil ich wollte auf Viktor Frankl zu sprechen kommen. Und das ist doch verrückt. Das ist einfach verrückt. Weil ich finde, in diesem Kontext von Lösungsorientierung und gesunder Optimismus, da gehört auch ganz oft, was auch für die Resilienz ganz wichtig ist, dieses im Leben einen Sinn sehen. Er beschreibt da ja ganz toll, es haben nur diejenigen im KZ überlebt, die in dem Leiden einen Sinn gesehen haben. Und derjenige, der, also es geht nicht darum, sich dem Leben die Frage zu stellen, was ist der Sinn des Lebens, sondern das Leben fragt dich, was machst du aus dem Leben? Es ist sehr hart und ich denke, so ein Anspruch darf, also das nimmt man natürlich jemanden, der zum Beispiel das KZ überlebt hat, viel mehr ab als, ich meine, ich möchte nicht sagen, dass ich nicht gelitten habe in meinem Leben, aber das ist nicht wirklich, ich war nicht im KZ, also ich habe die Gnade, dass ich nicht in diesem Zeitalter gelebt habe. Aber ich glaube, dass darum geht es auch heute immer wieder, egal in welcher Situation wir sind. Es geht uns einfach besser, wenn wir immer, egal wie schlimm es etwas ist, da irgendwie versuchen, okay, was mache ich da jetzt draus? Weil es wird nie eine befriedigende Antwort darauf geben, wenn ich den Leben frage, warum tust du mir das an? Da werden wir, glaube ich, immer verlieren. Das ist also wirklich, wirklich ganz wichtig. Ich sag wieder nicht, dass es einfach ist. Aber der sagt, dass das Leben einfach ist. Also ich bin nicht depressiv, sondern ich liebe das Leben. Aber es ist eine Herausforderung. Das ist einfach Fakt.
Das ist so und auch das lässt sich kultivieren. Also auch hier kann ich zumindest aus meiner eigenen Geschichte sagen, dass es immer besser funktioniert. Also dass man immer sagt, hey, es gibt Rückschläge, es klappt nicht immer so. Aber dann zu sagen, okay, die Situation ist, wie sie ist. Ich habe keine Zeitmaschine, ich kann nicht zurückreisen. Ich kann nur im Hier und Jetzt gucken, dass ich aus der Situation das Beste mache. Vielleicht kann ich ja sogar ein Learning draus ziehen. Das ist nicht immer der Fall. Manchmal sind auch einfach Sachen, sind sie auch einfach scheiße. Da kann man halt auch sagen, hey, da kann ich kein Learning draus ziehen, weil das war jetzt halt einfach eine Pech in der Situation geschuldet, was auch immer. Aber es bringt halt trotzdem nichts, in diesen Selbstmitleidstrott zu kommen.
Aber dann wäre der Sinn, Dominik, genau das loszulassen. Also zu lernen, schnell, und ich kenne dich ja jetzt so ein bisschen, du hast mir ja ein bisschen von deinen Struggle der letzten Tage erzählt und das habe ich an dir gefeiert, wie schnell du einfach für dich, es ist so, wie es ist und ich gehe weiter und das ist einfach großartig. Also das ist doch dann das Learning. Weißt du, wie ich meine?
Ja, total, total. Aber ich will aber auch nur sagen, das ist nicht ganz so einfach, weil nicht, dass Leute jetzt hier sagen, ja, ihr sagt so Akzeptanz und immer das Beste aus der Situation machen. Das ist auch nichts, was man von heute auf morgen kann. Also mitunter können es manche schon, ich will das jetzt auch nicht zu klein machen, aber das ist halt eine Sache, die man kultivieren muss und die man immer wieder sich neu aufsagen muss und sich immer wieder fragen darf, ich schaffe es jetzt nicht, das zu akzeptieren und ich schaffe es nicht, das Beste aus der Situation zu machen. Ich persönlich würde dann immer fragen, was ist denn die Alternative, wenn du es nicht tust?
Und Dominik, Lisa, wenn du jetzt hier zuhörst, eine gute Freundin von mir, wir haben uns am Wochenende zusammen getroffen, sie würde jetzt sagen, Growth Mindset, also Wachstumsmindset, du schaffst es noch nicht. Und das ist, glaube ich, auch so ein ermächtigendes Wort. Statt eben, ich schaffe es nicht, ich werde es niemals schaffen, ich schaffe es noch nicht.
Das ist so süß, wenn meine Kinder das immer sagen. Ich kann das noch nicht. Also die sagen nicht, ich kann das nicht, sondern ich kann das noch nicht, weil die halt natürlich davon ausgehen, dass sie es irgendwann können, weil sie sehen, es ist ja scheinbar schaffbar.
Ja.
Gut, da sind wir wieder bei den Kindern als Vorbild nehmen, das ist ja in vielerlei Hinsicht der Fall.
Ja. Damit sind wir bei den Tugenden erstmal durch. Und das ist eigentlich auch schon, also du weißt ja, ich liebe es so, den Rahmen zu fassen. Also wir haben uns die Resilienz angeschaut. Wir haben uns die inneren Tugenden, die inneren Einstellungen angeschaut, die wichtig sind, um resilient zu werden. Und da ging es im ersten Schritt geht es darum, einfach wahrnehmen. Wahrnehmen und akzeptieren. Also sozusagen erstmal verorten, wo bin ich denn gerade? Sein. Es geht um das Sein. Es geht nicht so sehr um das Tun. Es geht ums Fühlen, Spüren. Und ich weiß, wir im Westen, sehr schwer. Aber das ist das Erste. Im zweiten Schritt geht es darum, dass wir uns verbinden. Mit uns selbst, mit unserer Außenwelt. So. Und wenn wir die zwei Grundvoraussetzungen geschaffen haben, dann können wir, was wir im Westen lieben, in die Aktion gehen. Also lösungsorientiert handeln, mit einem gesunden Optimismus und auch mit dem, das hat einen Sinn. Das bringt, also das ich sehe, ich frage nicht das Leben, warum tust du mir das an, sondern ich drehe den Spieß um. Was kann ich dem entgegensetzen? Also das ist ganz wichtig. Ich glaube, wenn man diese drei Bewegungen mal verinnerlicht hat, dann hat man ganz viel. Also du merkst es, ich war nämlich, vor noch einer Woche war ich noch total gegen dieses Thema, aber mich hat das selber total gefesselt, weil ich jetzt ab jetzt jede Methode, alles, was wir uns anschauen im By My Body Mind oder egal welcher Coach, welcher Therapeut irgendeine Methode vorstellt, ich gucke mir jetzt immer an, wo in diesem Dreiklang ist es verortet. Geht es hier ums Achtsamsein, ums Akzeptieren? Geht es um irgendwie Verbindung schaffen oder geht es um in die Aktion gehen? Und das macht so Spaß, wenn man diese drei Kategorien im Hinterkopf behält, weil man hat so einen Überbau, man hat so wie so ein großes Cluster, wo man alles einordnen kann.
So. Ja, gut.
Und jetzt, wenn man es ein bisschen griffiger haben will, weil jetzt wird bestimmt jeder fragen, ja, aber wie kann ich denn das jetzt üben? Wie kann ich denn das jetzt machen? Wir wissen alle, das Leben ist komplex und an sich selbst zu arbeiten ist auch komplex. Deswegen gibt es ja so viele Coachings und deswegen gibt es ja so viele Therapeuten. So. Aber man könnte es noch mit drei Begriffen versuchen, ein bisschen habhafter zu machen. Und wir Psychologen, wir lieben ja eine kleine Vorsilbe. Das ist das Selbst. Selbstvertrauen, Selbstverantwortung, Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Selbstwirksamkeit, Selbstwert. Wir machen ja alles mit Selbst. Und wie könnte es anders sein? Auch in diesem Modell arbeiten wir natürlich mit irgendwas mit Selbst. Ich darf so böse sein, weil ich bin ja selber Psychologin. Also ich ziehe ein bisschen über mich selbst her. Also alle meine Kollegen mögen mir bitte verzeihen. Ich liebe schwarzen Humor. So, und das Erste ist diese Selbstwahrnehmung. Ne? Da trainieren wir diese Tugenden von Akzeptieren und Achtsamsein. Also es geht immer wieder ums Wahrnehmen. Was habe ich denn für Gefühle? Also wir haben es eigentlich schon immer bei den Tugenden sehr gut rausgearbeitet, deswegen gehe ich jetzt ein bisschen schneller drüber. Also, was für Gefühle habe ich? Was fühle ich denn gerade? Ich meine, aus meiner Arbeit weiß ich, jeder weiß es, wir haben Schwierigkeiten heutzutage, mit negativen Gefühlen umzugehen. Wir trauen uns nicht, Wut zu fühlen. Wir trauen uns nicht, Trauer zu fühlen. Ekel, Enttäuschung. Wir meinen, das immer schnell weghaben zu müssen. Wir müssen schnell ein Stück Schokolade essen. Wir müssen uns schnell ins Online-Shopping flüchten. Wir müssen
den Deckel wieder draufpacken, wieder draufpacken, wenn die Wut da ist, weil ich kann jetzt ja nicht wütend sein,
genau.
Wie würde das ankommen?
Dabei ist es einfach nur eine Energie in uns, die fließt, weil wir sind eben nicht als Geist und nur selig hier auf der Welt, sondern wir sind eben in diesem Gefäß des Körpers und was unser Körper erfährt, lebt ihr eben in Emotionen aus und dazu gehört eben nicht nur Freude, Ekstase, Liebe, sondern da gehört eben auch das andere dazu und es ist immer wieder eine Herausforderung, Menschen beizubringen, trau dich alles zu fühlen. So. Dann Schmerzen fühlen, aber auch sicherlich ein Stück weit Intuition, habe ich da eine Verbindung zu mir? Also alles dieses Akzeptieren, ich wiederhole mich, achtsam sein, fühlen, also diese Selbstwahrnehmung. Im zweiten Schritt geht es dann um diese Selbstreflexion. Was meine ich damit? Da geht es dann so ein bisschen, stell dir so einen Adler vor, der so über die Schlucht kreist in der Luft, ja, der hat doch diese Vogelperspektive. Der schaut von oben auf die Natur, auf das Tal. Und so ist es auch natürlich für uns immer wieder wichtig, dass wir uns gut von außen anschauen können mit dem, was wir fühlen, dass wir uns dann nicht in dem verlieren, sondern eben immer wieder auch kategorisieren können. Oder einfach auch, hey, ich habe gerade den Gedanken. Gut, ich habe den Gedanken, aber das heißt ja jetzt nicht, dass ich gleich so handeln muss. Also viele, die bei uns im Coaching sind, wissen, ich mache ganz viel zum Thema mit negativen Gedanken umgehen. Und da ist immer dieser erste Schritt, naja, nur weil du negativ denkst, heißt das ja nicht, dass du 1:1 sofort in die entsprechende Handlung gehen musst. Nur weil du Angst hast, heißt das nicht, dass du der Angst ja immer sofort folgen musst. Also das ist ja ganz wichtig, das zu entkoppeln, aber das geht ja erst über diese Selbstreflexion. Also das ist diese zweite Tugend, die wir trainieren können. Du nickst, also du bist macht das Sinn? Weil sonst hake ein, weil es ist mir, das mache ich auch immer im Coaching. Ich frage immer meine Klienten, wenn du irgendwas denkst, das macht jetzt gerade keinen Sinn, dann unterbrich mich, weil...
Doch, total. Also ich finde das Thema Selbstreflexion wichtig. Ist nun auch wieder nicht ganz so einfach, finde ich, zu sagen, ich reflektiere jetzt, was ich hier gemacht habe. Gerade auch rückblickend war das jetzt eine smarte Entscheidung. Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen das Ego beiseite schieben. Also dann halt auch zu sagen, hey, das war jetzt nicht so gut, kann ja durchaus der Fall sein. Also wenn ich jemand bin, der sehr darauf pocht, immer Recht zu haben. Oder ich überlege gerade, in welchen beiden Fällen das der Fall sein kann. Ja, auch im Fall, den wir auch häufig haben, hey, das war nicht gut, ne? Ich habe es wieder verkackt. Kennt, glaube ich, jeder früher aus der Schule. Oh, ja. Gott, das war eine ganz schlechte Note und dann war es eine 1-. Ja, das Bewerbungsgespräch war total schlecht, ich werde aber trotzdem genommen. Es scheint ja irgendwie gut genug gewesen zu sein. Also, dass man da vielleicht auch immer durch diese Selbstreflexion sich wieder in die Mitte progressiert. Also, dass man dann halt sagt, hey, bin ich eher der Typ, der sich zu gut oder zu schlecht einschätzt oder zu hart oder zu soft mit sich ist, um dann daran halt auch wachsen zu können, auch in die richtige Richtung.
Wichtig ist vielleicht auch noch, die Selbstreflexion ist ja dann wieder eher etwas, was so im Gedanken, in der Kognition verankert ist. Das ist ja erstmal etwas, was vielen erstmal leichter fällt. Weil wie oft hören wir den Satz, ich verstehe ja alles rückblickend, warum ich es so getan habe, aber in dem Moment gelingt es mir nicht. Das heißt, es ist sehr oft etwas, was nachgelagert ist. Ich sage nicht, dass das nicht wichtig ist. Also das ist sozusagen so generell im Coaching, sehr viele fokussieren sich ja immer auf dieses berühmte Wörtchen Mindset. Aber es gibt eben nicht nur das Mindset, sondern ich glaube, das ist noch viel, viel wichtiger. Das ist das Heartset. Also alles, was mit diesem Fühlen. Ich weiß, ich reite da heute so drauf rum, aber ich finde, das ist so wichtig, weil dieses Thema ist so oft vernachlässigt, ist aber so, so wichtig. Und die Selbstreflexion ist eben wieder verankert mehr in dem, was eigentlich so, zum Beispiel eine Situation war belastend, herausfordernd. Dann kann ich über Akzeptanz, über Wahrnehmung versuchen, irgendwie was neu zu machen. Und dann ist es vielleicht oft so, ja, und dann im Nachgang kann ich eben noch reflektieren. War das denn okay? War das denn nicht okay? Und ich sage nicht, dass dieser Schritt nicht wichtig ist. Der kann auch vorbereiten, aber der ist sehr oft in vielen Coachings, in vielen Therapien sozusagen, dieser Muskel ist bei uns Menschen, die wir so im Westen leben, glaube ich, sehr oft sehr stark trainiert. Aber uns fehlt diese zweite Schiene. Nichtsdestotrotz gehört es eben auch einfach dazu. Ja, also nur weil wir etwas schon gut können, heißt das ja nicht, dass wir es jetzt aufhören zu trainieren. Ja, aber wir dürfen vielleicht den Fokus so als Gesamtkollektiv ein bisschen mehr noch auf diesen ersten Part, dieses Fühlen legen. Dadurch, der Vollständigkeit halber erwähne ich es auch, dass es eben auch dazu gehört. Und der dritte Part, das war ja jetzt mit dieser Lösungsorientierung, mit diesem gesunden Optimismus. Das ist jetzt alles diese Selbstwirksamkeit. Also Selbstwirksamkeit bedeutet, ich mache immer wieder die Erfahrung, ich handle und ich kann damit es ist ja so, egal wie ich agiere, ich erziele damit immer eine Wirkung. Das ist ja mal Fakt. Aber in der Selbstwirksamkeit ist natürlich im besten Fall gedacht, ich mache die Erfahrung, dass mit meinem Tun schaffe ich es dann auch, mein Leben in die Richtung zu gestalten, so gut es geht, wie ich es mir auch vorstelle. Also ich habe eben Erfolgserlebnisse. Ich mache die Erfahrung, das Leben gibt mir eine Herausforderung und ich meistere sie. Und zwar, ich meistere sie, weil sich das Außen vielleicht tatsächlich in die Richtung verändert, wie ich es möchte. Oder aber, es verändert sich nicht gleich in dem Moment so, wie ich es möchte, aber ich mache die Erfahrung, ich kann das in mir gut halten. Also zum Beispiel, mein Chef ist ein total schwieriger Mensch und es ist sehr herausfordernd, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich mache die Erfahrung, ich kündige, ich finde einen neuen Job, da ist es viel besser. Coole Selbstwirksamkeitserfahrung. Oder aber als Zwischenstufe, bis zu dem Moment, wo ich dann einen neuen, coolen Job finde mit einem netteren Chef, merke ich, ich kann das innen viel besser ausagieren. Also ich kann da mich viel besser managen mit meinen Gefühlen. Und auch hier wieder, das heißt nicht, sich hingeben, einfach nur so ja, durchleiden, sondern eben ganz bewusst mit diesen negativen Emotionen gut umgehen. Hm. So. Und jetzt weiß ich nicht, das war gerade schön, deine Reaktion zu sehen. Jetzt komme ich nämlich zurück auf diese große Frage. Also wie lange haben wir jetzt 40 Minuten über dieses Thema der Resilienz gesprochen? Und ich habe ja schon eingeräumt, obwohl ich am Anfang so skeptisch war und dachte, ach, warum sollen wir jetzt über diese blöden 7 Säulen sprechen? Man hat mir ja angemerkt, ich war ja doch ein Stück weit begeistert. Trotzdem stelle ich jetzt die große Frage und meine Kollegen mögen mir jetzt bitte verzeihen. Inwieweit, weil schau dir die Coaching-Landschaft an, es gibt ein Resilienzseminar nach dem anderen. Das muss man nicht nur mit dem Begriff der Resilienz machen, das können wir auch mit dem Thema Stress machen. Komm in meinen Resilienz-Workshop, komm in meinen Anti-Stress-Workshop, komm in meinen Ich-weiß-nicht-was-Workshop. In dem einen Tag zeige ich dir, wie du die Situation ab sofort perfekt meistern wirst. Und ich bin nicht so gut, stell dir eine noch
reißerische Überschrift
vor. Also, kann man über das Sprechen Resilienz erlernen?
Allein nach dem, was wir gerade erarbeitet haben, macht es ja gar keinen Sinn, weil uns die Umsetzung letzten Endes ja fehlt.
So. Und da nehme ich mich ja nicht raus. Aber ich glaube, es ist auch vielleicht, also ich finde, Ehrlichkeit ist immer was Gutes. Meine Erfahrung, vor allem nachdem ich mich so jetzt wirklich auch die Woche damit beschäftigt habe, ist, ich glaube, das Sprechen über diese Themen kann halt vorbereiten und kann Bewusstsein schaffen. Aber du hast es gerade selber auch gesagt, die Kernvoraussetzung, um resilient zu werden, ist natürlich, dass ich immer wieder tatsächlich mich mit dem Leben auseinandersetze, in Situationen gehe, Herausforderungen habe und ich diese Herausforderungen meistere. Also nur über Achtsamkeit zu sprechen, ohne sie zu praktizieren, bringt mir nichts. Nur Akzeptanz theoretisch durchzugehen, aber nicht mit dem Leben konfrontiert zu sein und mal den Schmerz zu akzeptieren, das falsche Essverhalten, das Rauchverhalten, die eigene Impulsivität und so weiter und so weiter, das bringt nichts. Also ich möchte nicht, ich meine, damit würde ich ja sonst auch meine eigene Arbeit in Abrede stellen. Das möchte ich natürlich nicht. Natürlich hat es einen Sinn, aber ich glaube, wir dürfen auch hellhörig sein. Wir dürfen da auch, wir dürfen da wirklich ehrlich hinschauen. Das ist eine Vorbereitung. Aber es ist einfach nicht wahr, dass wir in einem Eintages-Workshop Menschen resilient machen können. Punkt. Ich glaube, das darf einfach mal so gesagt werden.
Ja, allein dieser Feedback-Loop fehlt ja, was passiert, wenn ich das tue? Wie fühlt sich das an? Wir sprachen ja gerade über Emotionen. Da sind wir in diesem Thema, dass man einfache Dinge erstmal implementieren muss und dann halt auch gucken muss, wie resoniert das mit mir, was passiert denn da auch und wie reagiere ich da auch. Also deswegen glaube ich auch immer, dass viele Leute bei diesen einfachen Basics scheitern und das ist ja auch ein unausgesprochenes Geheimnis unseres Systems, also unseres Coaching-Systems von MyBodyMind, dass wir halt immer wieder sagen, die Basics sind die Basics und daran krankt es ja bei den meisten Leuten, nicht weil sie es nicht gänzlich wissen, natürlich fehlt da hier und da Input und natürlich sind Leute verschüchtert und kriegen falsche Informationen und falsche Marketingversprechen, keine Frage. Aber viele Sachen wissen die Leute, nur sie schaffen es nicht allein, das in die Praxis zu überführen. Mhm. Ich glaube, da ist ein viel größerer Hebel, dass man halt die Leute an die Hand nimmt und sagt, komm, wir machen das mal zusammen, wir überlegen mal, was danach passiert. Wir überlegen auch, wenn Schritt 1 überraschenderweise in die Hose geht, wie man doch irgendwie zu Schritt 2 kommt, ohne dass man wieder bei 0 anfängt. Und ja, da bin ich vollkommen d'accord bei dir. Also ich glaube, mit zu blumigen Versprechen, da sollte man ohnehin immer etwas aufmerksam
sein. Ja. Von daher, ja, ich versuche gerade, also vielleicht noch, ich habe ja mit dem Film Die Schneegesellschaft begonnen und ich habe den Ausschnitt tatsächlich gesucht, aber ich habe ihn nicht als kurzen Teaser gefunden. Wer sich den Film anschauen möchte, gibt es auf den Streaming-Plattformen, die so jeder kennt. Ich nenne den Namen jetzt nicht. Aber am Ende sagt dann einer der Überlebenden sozusagen im Off. Und wenn sie an uns denken, fragen sie sich, warum sind wir nicht gemeinsam zurückgekehrt? Also warum haben nicht alle überlebt? Ne? Warum haben nur 16 überlebt? Was für einen Sinn hat das? Ihr müsst dieser Frage einen Sinn geben. Ihr seid die Antwort. Hört nie auf, die zu sein, die ihr dort oben wart. Kümmert euch umeinander und erzählt allen, was wir da oben geschafft haben. Und ich finde dieses Zitat so schön, weil es eben genau wieder dieses nicht das Leben also frag nicht das Leben, was hat das für einen Sinn, sondern was gibt's, also wieder der Ball an uns zurückgespielt, diese Eigenverantwortung, dieses Lösungsorientierte, dieses, ja, das finde ich drückt so viel aus, was jetzt einfach auch wieder für diese Resilienz so, so wichtig ist. Also, ja, ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen ein Stück weit im positiven Sinne desillusionieren. Das heißt, versuch an diesen Grundtugenden zu arbeiten und nimm dir da auch Hilfe. Das ist nämlich Eigenverantwortung und das hat auch was mit Selbstfürsorge zu tun. Also wenn du merkst, diese ganze Part Achtsamkeit, Akzeptanz, das ist, fällt mir so schwer. Du musst das nicht alleine schaffen. Ja. Versuch immer wieder an deiner Verbindungsfähigkeit zu arbeiten und daraus resultierend dann sei lösungsorientiert und hab diesen gesunden Optimismus. Ich glaube, wenn wir diese drei Schritte beim Thema der Resilienz immer wieder, wenn das uns im Ohr klingelt, ich glaube, dann ist man echt wirklich gewappnet für jedes Thema und dann kann man sich auch die ganzen Tools und so weiter anschauen. Aber wenn man das immer wieder damit verortet, dann hat man so einen inneren Kompass, der, glaube ich, ganz viel Klarheit geben kann.
Und, ja, und auch was, woran man sich langhangeln kann, was ja absolut dann wieder in gewissem Maß Sicherheit auch gibt. Ja. Ja, also natürlich nicht die gänzliche Sicherheit, aber wir wissen ja alle, wenn wir uns in einem gewissen Rahmen und Radius bewegen, dass sich das doch etwas komfortabler anfühlt, als wenn man sich so lost fühlt und sagt, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll und ich muss jetzt die große, weite Welt hinterfragen und überlegen, was ich zu tun habe.
Ja. Noch ein letztes Wort und natürlich die Resilienz. Ich meine, ich möchte die Resilienzforschung nicht in Abrede stellen. Natürlich ist die Genetik, die Epigenetik, die Umwelt, das sind natürlich auch alles noch Faktoren. Du hast so eingangs gesagt, der eine kann schneller akzeptieren als der andere, der eine kann leichter in Verbindung mit der Außenwelt treten als der andere. Natürlich gibt es da auch noch Einflussfaktoren. Da könnte ich dir auch viel erzählen, aber das machen wir zu einer anderen, an einer anderen Stelle. Das wollte ich jetzt heute mal ausklammern, weil ich wirklich mal so dieses 7-Säulen-Modell oder ich finde, es sei ein 6-Säulen-Modell, weil ich Lösungsorientierung und gesunden Optimismus gern zusammenfasse, weil ich das heute einfach mal kritisch beleuchten wollte. Und wie gesagt, ich räume ein, ich habe doch viel gelernt.
Ja, find ich sehr gut, find ich auch sehr, sehr offen von dir und mir kommt auch gerade ein Gedanken, aber den schmeiße ich hier nochmal Raum, vielleicht auch für euch Zuhörerinnen und Zuhörer als Cliffhanger, weil ich, wenn wir so eine Themen ansprechen, auch manchmal von diesem inneren Kindarbeit höre, also dieses ich bin so, weil. Das finde ich auch immer interessant. Da können wir vielleicht auch immer mal drüber sprechen, wie man vielleicht mit sowas umgeht. Ich bin so, weil ist, glaube ich, interessant. Die Frage ist aber, bin so und ich werde zukünftig so sein, weil das und das passiert ist? Oder ich war so in der Vergangenheit, weil und ich will es anders machen? Aber ich glaube, wenn wir das jetzt fast jetzt aufmachen, dann würde das Format sprengen. Ich glaube, das könnte für viele aber auch interessant sein. Wenn das der Fall ist, dann gib uns da gerne ein Feedback. Ihr wisst, wie ihr uns erreicht per Mail, per Instagram, per Facebook, per YouTube, kommentiert, wo ihr möchtet. Wir finden es auf jeden Fall und dann können wir auch nochmal gucken, ob wir nochmal spannende Themen für euch rausarbeiten. Tina hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel lernen dürfen und werde heute Abend gleich in die Praxis überführen. Dankbarkeit, gerade von innen heraus, wofür bin ich von innen dankbar? Finde ich sehr gut.
Das freut mich total. Es hat auch mir wieder total Spaß gemacht und ja, ich glaube, wir gehen bald in die nächste Runde, dürfen uns gleich noch überlegen, welches Thema wir als nächstes nehmen.
Ich freue mich. Bis dahin, mach's gut. Ciao.
Ciao.